Schönen guten Morgen. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist blau. Ihr kennt bestimmt alle dieses Kinderspiel, und wenn man diese Frage stellt, dann fängt man an, sich umzuschauen. Was genau sieht er denn? Was genau ist denn blau? Was könnte es sein? Und wir sehen vieles, viele unterschiedliche Sachen, aber wir sehen lange nicht das, was derjenige, der die Frage stellt, gesehen hat, ist Ziel des Spiels. Ich glaube, dieses Spiel beschreibt unser Leben besser, als uns manchmal lieb ist. Denn auch wir Menschen sehen viel, aber wir sehen selten alles. Wir sehen den Menschen, der freundlich lächelt. Wir sehen den Vater, der scheinbar alles im Griff hat. Wir sehen die Mutter, die organisiert wirkt. Und wir sehen die Mitarbeiter, die Jahr ein, Jahr aus treu ihren Dienst tun. Wir sehen das Ehepaar, das ganz harmonisch erscheint. Wir sehen viel. Aber sehen wir alles? Und das gilt auch nicht nur für andere. Es gilt auch für uns selbst. Es gibt Dinge in meinem Leben, die jeder kennt. Es gibt Dinge, die nur ich kenne. Es gibt Dinge, die längst andere sehen, aber ich überhaupt nicht wahrnehme. Und es gibt Dinge, die keiner kennt. Außer Gott. Vor einigen Jahren haben zwei Psychologen dafür ein Modell entwickelt. Das Johari-Fenster. Keine Sorge, es wird heute keinen Psychologieunterricht geben. Denn das Spannende ist gar nicht mal so unbedingt das Modell. Was ich aber spannend finde, ist, dass es in der Bibel einen klaren Bezug zu genau diesem Modell gibt. Dass Jesus schon genau diese vier Fenster, um die es gleich gehen wird, genutzt hat, um Menschen zu begegnen. Und kaum eine andere Geschichte macht das so deutlich für mich als die Geschichte von Zachäus. Wie gingen sie noch? Der kleine Mann, der große Baum, Jesus bleibt stehen. Das war die Geschichte, richtig? So haben wir sie im Kindergottesdienst oftmals gehört, wahrgenommen, abgespeichert. Aber heute möchte ich etwas genauer hinschauen. Denn es geht gar nicht in erster Linie um den Baum. Es geht um einen Menschen, der von allen gesehen wird, aber von fast niemandem erkannt wird. Um einen Jesus, der genau das sieht, was sonst keiner sieht. Und das wollen wir uns durch vier unterschiedliche Fenster einmal anschauen. Und während wir das tun, vielleicht stellt ihr euch die Frage, bin ich eigentlich wie Zachäus? Also nicht reich, auch kein Zöllner, sondern gibt es etwas in meinem Herzen, das vielleicht ein bisschen vergleichbar ist mit dem, wie Zachäus ist? Fangen wir an, uns einmal die Bibelstellen anzuschauen. Sie steht in Lukas 19 und sie fängt an mit: Jesus ging nach Jericho hinein und zog durch die Stadt. In Jericho lebte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer in der Stadt und war sehr reich. Lukas sagt relativ wenig, beschreibt Zachäus sehr wenig. Ich glaube, das war auch gar nicht notwendig. Denn es war eigentlich jedem damals klar, was für eine Art von Mensch das ist. Oberster Zolleinnehmer, also oberster Zöllner. Er war sehr reich. Er arbeitete für die Besatzungsmacht. Ist doch ganz klar, was das für ein Mensch ist. Die öffentliche Person war trotz dieses kurzen Satzes sehr deutlich beschrieben. Die Rolle, die wir sehen, eigentlich sehr klar. Dem Menschen war klar, der übervorteilt Personen. Und noch bevor Zachäus irgendein Wort sagt, irgendetwas macht, ist er in einer Schublade. Kennen wir das? Ich glaube schon, denn ich glaube, wir machen das alle ähnlich. Das ist unser Pastor, das ist die Lobpreisleiterin, das ist ein Unternehmer, das ist eine Lehrerin. Der ist immer so ruhig, der ist keine Ahnung was. Wir beschreiben eine Person oftmals nach der Rolle. Und ganz ehrlich, wir beschreiben uns ja selber auch so. Wer bist du, was machst du? Ganz oft kommt einfach der Beruf. Ich bin Ingenieur, ich bin Mutter, ich bin Rentner, ich bin Student, ich bin Gemeindeleiter. Aber beschreibt das nicht nur einen ganz kleinen Teil aus unserem Leben? Es beschreibt nicht unser Herz, nicht unsere Geschichte, auch nicht unsere Sehnsucht und vor allem auch nicht unsere Kämpfe. Und genau hier überrascht Jesus. Als Zachäus auf dem Baum sitzt, ruft Jesus nämlich nicht: Ey, Oberzöllner! Er sagt: Zachäus. Mitten in einer Menschenmenge nennt Jesus seinen Namen. Warum? Weil Jesus halt nicht zuerst die Rolle sieht. Er sieht den Menschen. Er sieht dich. Er sieht mich. Denn dort, wo Echtheit wächst, da wächst Vertrauen. Und Vertrauen ist der Nährboden jeder gesunden Gemeinde. Ich möchte euch zwei Fragen stellen. Welche Rolle sehen andere von dir? Und bist du das wirklich? Oder gibt es einen Unterschied zwischen deinem öffentlichen Bild und deinem Herzen? Vielleicht beginnt geistliches Wachstum genau dort, wo diese beiden Dinge wieder näher zusammenkommen. Es muss nicht perfekt sein. Aber wie großartig ist es, wenn es ehrlich ist? Bis jetzt haben wir Zachäus so gesehen, wie die Menschen ihn gesehen haben. Oberzöllner, reich, unbeliebt. Wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann verändert sich die Perspektive. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei, aber er war klein und die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht. So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können. Denn dort musste er ja vorbeikommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ganz oft ging es mir so, wenn ich diese Geschichte gehört habe oder gelesen habe, dass ich ein bisschen schmunzeln musste. Ha, dieser kleine Mann, so klein, konnte Jesus gar nicht sehen. Er musste auf den Baum klettern. Und man stellt sich das so vor. Ich möchte euch aber mitnehmen, was das wirklich bedeutet hat. Zachäus war Oberzöllner. Jemand, der respektiert werden musste, weil er hatte die Macht, Leuten wirklich Geld abzunehmen, Sachen zu beurteilen und Ähnliches. Eine Person, die zu respektieren ist, aber auch die respektiert werden möchte. Wie viel Überwindung muss es für so eine Person gewesen sein, ein erwachsener Mensch, wie ein Kind auf einen Baum zu klettern? Ist das nicht lächerlich, dass ein Mann wirklich auf einen Baum klettert, nur um jemanden zu sehen? Und ich glaube, dass das die Voraussetzung, dass sich jemand wirklich auf diesen Weg macht, eine innere Sehnsucht ist. Eine innere Unruhe, vielleicht auch eine innere Leere. Etwas zu erkennen, etwas zu sehen, an etwas teilzuhaben. Vielleicht kennt ihr diesen Satz, man kann alles haben und trotzdem merken, dass etwas fehlt. Zachäus, der war reich, der hatte richtig viel Geld. Er hatte Einfluss, er hatte Macht, aber offensichtlich keinen Frieden. Sonst hätte er diese aus meiner Sicht sehr peinliche Aktion nicht gemacht. Seine Würde aufs Spiel zu setzen und auf einen Baum zu klettern. Und hier kommen wir zu dem zweiten Fenster, das geheime Fenster. Dieser Bereich beschreibt die Sachen, die ich kenne, aber kein anderer. Meine Gedanken, meine Verletzungen, meine Ängste, meine Kämpfe, meine Sehnsucht, aber auch mein Vergehen. Vielleicht kennt ihr das ja. Gleich nach dem Gottesdienst fragt jemand, na, wie geht's dir denn heute so? Und oft antworten wir ja automatisch, ah, ganz gut. Aber wie oft ist das keine ganz ehrliche Antwort? Es war eine oder ist dann eine höfliche Antwort. Vielleicht war die Woche anstrengend, vielleicht gab es Streit zu Hause, vielleicht machte die Arbeit Sorgen, vielleicht kämpfst du mit einer Sünde oder irgendwas anderes, Themen, über die du mit niemandem sprichst. Vielleicht fragst du dich auch manchmal, warum Gott so still ist. Und trotzdem sagen wir, oh, alles gut. Und das nicht, weil wir lügen wollen, sondern weil wir gelernt haben, unser Herz zu schützen. Ich glaube, gerade wir Christen werden richtige Experten mit der Zeit da drin. Wir kennen die richtigen Worte. Wir wissen, wann wir Amen zu sagen haben. Wir lächeln, wir dienen, wir sind freundlich, wir funktionieren. Und manchmal merkt niemand, wie einsam wir eigentlich dabei werden. Ihr kennt bestimmt das Bild des Eisbergs. 10% ragen heraus, 90% sind unter Wasser. Und bei Menschen, gerade bei uns Christen, sieht das, glaube ich, ähnlich aus. Das, was andere sehen, ist oft nur ein kleiner Teil von uns. Und ja, deswegen liebe ich tatsächlich den Aspekt von der Geschichte von Zachäus. Die Menge sieht den Oberzöllner, den neugierigen Zöllner, der wie ein Kind auf einen Baum klettert. Aber Jesus sieht den Suchenden. Die Menge sieht einen Sünder. Und Jesus? Er sieht einen Menschen, der gefunden werden möchte. Und ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass Jesus Zachäus gar nicht fragt, ey Zachäus, warum sitzt du eigentlich da oben? Er muss gar nicht fragen. Er weiß es. Jesus kennt den Teil meines Lebens, den niemand kennt. Er kennt die Gebete, die ich nie laut ausgesprochen habe. Er kennt die Tränen, die niemand gesehen hat. Und er kennt auch die Fragen, die ich mich überhaupt nicht traue auszusprechen. Und trotzdem sagt er, Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute dein Gast sein. Und Zachäus macht es. Er steigt schnell vom Baum und nimmt Jesus mit voller Freude bei sich auf. Merkt ihr, was Jesus nicht sagt? Er sagt nicht, ey Zachäus, bring erst dein Leben in Ordnung. Steig herunter, wenn du dich verändert hast, wenn du rein bist, ohne Sünde vor meinen Augen. Nein, Jesus möchte Gemeinschaft, so wie Zachäus ist. Wir denken oft, wir müssen uns verändern, dann Gemeinschaft mit Gott. Hier ist es genau andersherum. Und das finde ich total befreiend. Erst Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft mit Jesus und dann beginnt Veränderung. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, in der Menschen nicht den Eindruck haben, ich muss erst geistlich genug werden, bevor ich ehrlich sein darf, bevor ich dazugehören darf. Sondern eine Gemeinde, in der wir Menschen erleben, gerade weil wir ehrlich sind, kann Gott anfangen, an mir persönlich zu arbeiten. Und bedenkt, das Neue Testament beschreibt Gemeinden niemals als Versammlung perfekter Menschen. Sie beschreibt sie als Familie. Und Familien leben nicht davon, dass jeder perfekt ist. Sie leben davon, dass Vertrauen wächst. Vielleicht ist das der Punkt, wo wir uns als Gemeinde fragen müssen, wie leicht fällt es dir, auf einen Menschen zuzugehen und zu sagen, ich brauche Hilfe, ich habe Zweifel, ich kann gerade nicht mehr beten, meine Ehe ist schwierig oder ich fühle mich leer oder was auch immer euch beschäftigt. Denn wenn solche Sätze in einer Gemeinde unmöglich geworden sind, dann haben wir vielleicht gute Gottesdienste, aber haben wir dann eine echte Gemeinschaft? Ein Satz noch dazu zu einem Bibelvers, den ihr, glaube ich, alle kennt. Einer trage die Last des anderen. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Fällt dir auf, was dieser Vers voraussetzt? Er setzt voraus, dass ich überhaupt erstmal die Last des anderen kenne. Ich kann keine Last mittragen, von der ich nichts weiß. Ich kann niemanden ermutigen, wenn ich glaube, bei ihm sei alles in Ordnung. Ich kann für niemanden beten, wenn niemand den Mut hat zu sagen, bitte bete für mich. Und deshalb ist es so wichtig, dass genau dieses geheime Fenster kleiner wird. Das heißt übrigens nicht, dass wir jedem alles erzählen. Die Bibel fordert keine grenzenlose Offenheit. Ein oder zwei Menschen, ein Ehepartner, ein guter Freund, Menschen, mit denen wir nicht nur Bibelwissen teilen, sondern unser Leben teilen. Eine Frage, die uns vielleicht beschäftigen sollte. Wer kennt dein Herz wirklich? Wer kennt deine Probleme? Gibt es da jemanden, mit dem du dich austauschen kannst? Und wenn nicht, vielleicht überlege, ob du den Mut hast, auf jemanden zuzugehen, den einen oder anderen Aspekt vielleicht einfach mal zu teilen. Zachäus blieb nicht auf dem Baum. Er stieg herunter, nicht weil er musste, sondern weil er merkte, da ist einer, vor dem ich mich nicht länger verstecken muss, zu dem ich Vertrauen haben kann. Die Geschichte geht weiter. Und sie verändert sich. Bis hier hat Jesus Zachäus gesehen. Jetzt beginnt Zachäus sich selber zu sehen. Und Lukas beschreibt die Szene ganz knapp. Alle sahen es und murrten. Sie sagten, bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt. Die Menge bleibt draußen. Aber im Haus geschieht etwas, über das Lukas eigentlich gar nicht schreibt. Es ist kein Bericht über eine lange Predigt von Jesus, kein Streitgespräch, moralische Vorträge. Wir wissen nicht, was genau passiert ist. Das, was wir wissen, ist, dass dass es weitergeht und auf einmal Zachäus zu Jesus sagt, Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben. Und wenn ich jemandem zu viel abgenommen habe, will ich es ihm vierfach zurückgeben. Ich habe mich gefragt, was genau ist eigentlich in dem Haus passiert? Dadurch, dass Lukas uns das nicht verrät, glaube ich, dass das Entscheidende gar nicht unbedingt die Worte Jesu waren. Vielleicht ist es einfach seine Gegenwart gewesen, Begegnung mit ihm. Zachäus musste keine Rolle spielen. Er musste nichts beweisen. Genau das hat er erlebt und dabei dann aber auch erkannt, wo er vielleicht einen blinden Fleck hat. Themen, die er vorher gar nicht über sich selber so genau wusste. Und ich glaube, uns geht es oftmals ähnlich. Sachen, die andere sehen, wir selber aber nicht sehen. Und vielleicht sagt man sich dann ja, boah, so ist das halt, so ist die Gesellschaft halt, so funktioniert das Geschäft und redet sich selber ein, dass alles in Ordnung ist. Die Rechthaberei, die man vielleicht hat, fehlende Zeit für die Familie, verletzende Worte, es ist halt so. Man hat sich das alles selber schön geredet und unser Gegenüber sieht es anders. Stellt fest, wo wir einen blinden Fleck haben. Das Verrückte an so einem blinden Fleck ist, man nennt ihn nicht umsonst blind. Es gibt diese Bereiche unseres Lebens, die hat jeder von uns, die andere längst wahrnehmen und wir selber übersehen. In Matthäus 7 steht dazu, warum kümmerst du dich um den Splitter im Auge deines Bruders oder deiner Schwester und bemerkst nicht den Balken in deinem eigenen? Denk mal drüber nach. Ich glaube, Schwierigkeiten bei anderen festzustellen, fällt mir immer ganz einfach. Sich selber zu reflektieren und zu gucken, welchen Balken man selber hat, ist ungleich schwerer. Geht mir zumindest so. Wenn es euch anders geht, freue ich mich über eine Diskussion im Nachgang. Aber genau deswegen ist es wichtig, dass wir uns einander helfen. Nicht um uns gegenseitig zu kontrollieren oder Fehler zu suchen, sondern Gott gebraucht uns als Geschwister, uns liebevoll auf Themen hinzuweisen, die wir selber vielleicht nicht sehen. Ist es nicht interessant, dass das Neue Testament die Gemeinde nie als Zuschauerraum beschreibt, sondern als Körper? Und ein Körper funktioniert nur, wenn die einzelnen Glieder miteinander verbunden sind. Wenn eins leidet, leiden alle. Wenn einer sich freut, freuen alle. Ihr kennt das. Manchmal bedeutet das aber auch, dass ein Bruder oder eine Schwester mich liebevoll auf etwas aufmerksam macht. Und ich weiß, das ist kein populäres Thema. Wir leben in einer Kultur, in der jeder seine eigene Wahrheit haben soll. Jeder soll machen, was er will. Das ist eben deine Sicht. Ich sehe das zwar anders, aber mach du, Mann. Das musst du selber entscheiden. Doch christliche Gemeinschaft, die geht tiefer. Sie lebt von Liebe. Und Liebe, die schweigt nicht immer. Wenn ich sehe, dass mein Kind, glücklicherweise sind sie mittlerweile etwas größer und ich habe die Hoffnung, dass sie auf sich selber aufpassen, aber wenn ein kleines Kind, als sie klein waren, Richtung vielbefahrene Straße laufen, dann sage ich ja auch nicht, ach, das ist deine Entscheidung, ob du auf die Straße läufst oder nicht. Oder? Liebe warnt, Liebe schützt, Liebe spricht an. Wichtig dabei ist, darauf zu achten, wie Jesus es macht. Jesus stellt Zachäus nicht in der großen Menge bloß und sagt, das sind deine Fehler. Er demütigt nicht, er beschämt nicht, sondern er begegnet ihm mit Würde. Und dann, und gerade deswegen konnte Zachäus diese Wahrheit annehmen und jeder Einzelne von uns auch. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Auftrag für uns als Gemeinde. Wir sollen einander spiegeln, aber nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit offenem Herzen. Selbst das Alte Testament sagt das schon in den Sprüchen. Liebe, die offen tadelt, ist besser als eine, die ängstlich schweigt. Ein Freund bleibt ein Freund, auch wenn er dir wehtut. Ein wahrer Freund sagt nicht immer das, was ich hören möchte. Er sagt das, was ich hören muss. Wer darf dir liebevoll den Spiegel vorhalten? Gibt es da jemanden, von dem du das annehmen kannst? Und wie reagiere ich dann? Verteidige ich mich dann? Oder kann ich das annehmen? Es gibt noch ein viertes Fenster bei Johari, das ist das Unbekannte. Themen, die ich nicht kenne, die anderen aber auch nicht kennen. Darauf sagte Jesus zu ihm: Heute ist dir und deiner ganzen Hausgemeinschaft die Rettung zuteil geworden. Auch du bist ja ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Erinnert ihr euch? Die Menschen sahen einen Oberzöllner, aber Jesus sieht einen Sohn Abrahams. Die Menschen sehen Vergangenheit, doch Jesus sieht Zugehörigkeit. Die Menschen sehen Schuld, Jesus sieht Gnade. Die Menschen sehen einen hoffnungslosen Fall. Und Jesus sieht einen Menschen, den sein Vater nie aus den Augen verloren hat. Hebräer 4, und das finde ich total großartig, auf das, was wir uns als Christen wirklich verlassen können. Es gibt niemanden, dessen Inneres vor Gott verborgen wäre. Alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft schuldig sind. Gott kennt uns. Gott hat einen Plan für uns. Gott kennt uns als den Menschen, der wir einmal sein werden. Er sieht Begabungen, die wir noch gar nicht entdeckt haben. Gebete, die wir noch sprechen werden. Er hat einen Plan für uns. Er sieht das alles. Bin ich offen für Gottes Plan? Höre ich auf Gott und vertraue auf Gott, mir dieses Unbekannte, was ich heute noch gar nicht kenne, zu zeigen? Es geht um Nachfolge. Es geht nicht in erster Linie darum, ein besserer Mensch zu werden. Es geht darum, Gott zu folgen, Jesus zu folgen, Jesus ähnlicher zu werden. Zum Schluss möchte ich nochmal auf uns als Gemeinde schauen. Ihr wisst, denke ich, wie ich unsere Gemeinde sehe. Wir wollen eine einladende Gemeinde sein, eine große und herzliche Familie, bei der Gott im Mittelpunkt steht. Aber das muss mehr sein als ein schöner Satz. Familie bedeutet, dass wir einander kennen, dass wir miteinander lachen, aber auch miteinander weinen, miteinander wachsen und miteinander beten, aber auch manchmal miteinander ringen. Ich frage mich manchmal, viele Menschen sitzen hier heute auch, und wie gut kennen wir uns eigentlich? Also die Namen und Berufe oftmals schon, aber wie gut kennen wir uns? Ich möchte euch heute einladen, 3 Schritte mitzunehmen in die nächste Woche. 3 eigentlich kleine Schritte, die aber vielleicht doch herausfordernder sind, als ihr so denkt. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr versucht, in der nächsten Woche diese Schritte einmal zu gehen. Der erste Schritt. Öffne dich einem Menschen mit einer Sache. Such dir einen Menschen, dem du vertraust. Egal ob Ehepartner, Freund, Freundin, vielleicht auch jemand Fremdes, ganz egal. Und erzähle nicht nur das, was du tust. Erzähle ihm etwas, was dein Geheimnis ist. Etwas, was er noch nicht kennt oder sie noch nicht kennt. Bau Vertrauen auf. Überleg dir eine konkrete Sache und teile sie. Warum? Weil Licht heilt. Wenn wir Sachen teilen, dann teilst du die Last, die du hast, mit jemandem anderen, die Freude, die du hast mit jemandem anderen. Und wir können gemeinsam daran wachsen, gemeinsam Lasten tragen. Ich glaube, dass genau das ist, was auch Jakobus geschrieben hat. Überhaupt sollt ihr einander eure Verfehlungen bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Egal was es ist, überlegt, ob ihr euch für mindestens eine Sache einfach mal jemandem öffnet. Schritt Nummer 2. Spiegel liebevoll, liebevoll, einem Menschen eine Sache, die dir aufgefallen ist. Geh auf jemanden zu. Ein Thema, wo du glaubst, dass er oder sie einen blinden Fleck hat. Finde eine Art und Weise, liebevoll darüber ins Gespräch zu kommen und dieses zu spiegeln. Aber sei auch offen, dass dir jemand etwas spiegelt. Versuche es anzunehmen und nicht nur einfach zu blockieren. Und der dritte Schritt. Such dir eine Person mit und für die du gemeinsam betest. Tretet gemeinsam vor Gott. Seid offen für das, was Gott euch zeigt. Und vielleicht entdeckt ihr gemeinsam etwas mehr von dem Unbekannten, was keiner von euch bis jetzt kennt und Gott euch gerne zeigen möchte. Wer weiß, vielleicht werden diese Schritte, gerade wenn wir sie mehr und mehr tun, uns dazu helfen, eine große und immer intensivere Familie zu werden, die sich immer mehr kennt und in der, gerade durch den dritten Schritt, Gott Großartiges bewirken kann und vieles Unbekannte aufdecken kann. Wenn wir diese Schritte regelmäßig gehen, dann wird dieses öffentliche Fenster immer größer. Wir lernen uns immer besser kennen. Wir vertrauen immer mehr auf Gott. Zum Schluss möchte ich noch einmal auf das Kinderspiel vom Anfang zurückkommen. Ich sehe was, was du nicht siehst. Wer sah eigentlich was? Wir haben gelernt, die Menschen sahen den Oberzöllner, den Sünder, derjenigen, der andere übervorteilte. Zachäus sah den Rabbi, die Sehnsucht, ihn kennenzulernen, einfach wenigstens mal zu sehen. Aber Jesus sah das Herz von Zachäus. Nicht nur von Zachäus, sondern auch dein Herz. Nicht nur heute Morgen, nicht nur hier im Gottesdienst, sondern morgen auch am Arbeitsplatz, egal wo du dich befindest, in deiner Ehe, in deinen Gedanken, in deinen Kämpfen. Und er ruft dich, deinen Namen. Und nicht, weil du perfekt bist oder was Tolles machst in der Gemeinde oder was auch immer, sondern weil er dich liebt. Und wenn du alles vergisst, was ich eben gerade gesagt habe, was ich nicht hoffe, aber eine Sache, die dann wichtig ist, ist nicht, was muss ich verändern, sondern wem werde ich diese Woche erlauben, mich ein Stück mehr kennenzulernen? Wo kann ich Vertrauen aufbauen? Sodass Gemeinschaft wächst. Wo Gemeinschaft nämlich wächst, da wächst Jüngerschaft. Und dort, wo Menschen gemeinsam Jesus ähnlicher werden, genau da wächst Gemeinde und Jesus ist mitten unter ihnen. Und ich wünsche mir, dass wir genau so eine Gemeinde sind. Und ihr euch traut und ich mich traue, diese drei vorgeschlagenen Schritte in der nächsten Woche einmal umzusetzen. Lasst uns gemeinsam eine immer einladendere Gemeinde werden, in der Menschen nämlich sagen können, hier muss ich mich nicht verstecken, denn wir folgen einem Herrn, der uns vollständig kennt, uns vollständig liebt und uns deshalb Schritt für Schritt verändert. Amen.
und der Friede Gottes, der allen menschlichen Verstand übersteigt, bewahre eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus. Mit Gott in kommende Woche. Amen.